Ein frohes und gesegnetes Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet. Es gibt so ein paar Sachen, die ich eigentlich gerne vorab noch sagen würde. Erstmal, ich fühle mich hier sehr wohl. Ihr habt mich wirklich gut aufgenommen. Und ich freue mich auf der anderen Seite wirklich, dass ihr noch die ganze Weihnachtsdeko hier stehen habt, weil das zeugt davon, dass das Weihnachtsfest noch nicht vorbei ist im Kirchenjahr. Und wir feiern noch weiter, dass unser Herr Mensch geworden ist. Genau. Und ich freue mich darauf, jetzt mit euch Gottesdienst zu feiern und würde gerne noch zu Anfang beten. Vater, gib uns heute ein Herz für dein Wort und ein Wort für dein Herz. Jesus, wir brauchen dich, denn wir sind angewiesen auf dich. Mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, mit allem, was uns jetzt beschäftigt. Mit Trauer, mit Leid, mit Sünde, mit der wir kämpfen, Herr. Hilf uns und sprich du auch heute zu unseren Herzen. Amen. Vor etwa jetzt mittlerweile 2 Jahren traf ich wohl einen der bedürftigsten Menschen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich war unterwegs von der Uni zum Supermarkt, um mir mein Mittagessen zu kaufen. Und ich konnte den Menschen schon von ferne durch eine starke Duftmarke wahrnehmen. Ich konnte ihn nicht einmal sehen. Aber als ich ihn dann gesehen hatte, sah ich einen Mann mit einem ungepflegten Auftreten und er trug dreckige Klamotten. Er konnte sich nur gebückt und wirklich unkoordiniert fortbewegen. Einige Menschen, die ihm auf dem Bürgersteig begegneten, hatten wohl die gleiche Wahrnehmung und einige wechselten sogar die Straßenseite, weil der Gestank einfach unerträglich war. Auf meinem Heimweg, den ich dann an dem Tag ausnahmsweise mal zu Fuß und auf einem anderen Weg antrat, nahm ich plötzlich den gleichen Geruch wahr und wieder konnte ich diesen älteren Mann nicht sehen und wusste doch, dass er nicht weit sein konnte. Ich sah einige Meter weiter dann auf einem parallelen Weg durch einen Wald, wie er mit seinem Trolley versuchte, eine leichte Steigung eines Pfades hinaufzugehen. Da es geregnet hatte, war es glatt und rutschig. Und ich konnte nur von weitem beobachten, wie er bei diesem Versuch hinfiel und nicht wieder auf die Beine kam. Und in dem Versuch, sich mit Hilfe des Trolleys wieder aufzurichten, fiel er immer wieder hin. Und entgegen aller meiner Sinne und nach wirklich langem Zögern ging ich zu ihm rüber und sprach ihn an, ob ich ihm helfen könnte. Dabei nahm ich eigentlich so die größte Tragik wahr. Dieser Mann, wahrscheinlich um die 50 Jahre alt, war nicht imstande zu reden. Er versuchte mit mir zu kommunizieren, aber das Einzige, was er herausbrachte, war einfach nur wirre, laute Geräusche. Diese Begegnung erschütterte mich zutiefst. Dieser Mann war wirklich entmenschlicht, nicht fähig, ein normales Leben zu führen. Er erschien für mich einfach absolut hoffnungs- und perspektivlos und so bedürftig, ohne fremde Hilfe sein Leben nicht meistern zu können. Ich glaube, solche Menschen sind uns schon irgendwie bekannt, oder? Menschen, die nicht fähig erscheinen, ein normales Leben zu führen, es sei denn, es hilft ihnen jemand von außen. Wenn ihnen keiner helfen würde, sind sie nicht lebens- und auch nicht überlebensfähig. Solche Menschen, sie sind bedürftig. In unserem Text heute begegnet uns ein ähnlich bedürftiger Mensch. Ein Mensch, der von Menschen aufgegeben wurde, weil ihm keine menschliche Hilfe nützlich war. Wir können heute nicht über Chancenungleichheit reden, die uns das Leben in vielerlei Hinsicht bietet oder auch nicht bietet. Vielmehr wollen wir heute anhand einer Geschichte eines absolut bedürftigen Menschen darüber nachdenken, wie das ein Stück weit unsere eigene Bedürftigkeit widerspiegelt. Und unser Herr Jesus, der ist, der eben diese zu stillen vermag. Wir wollen gemeinsam zum Markus-Evangelium gehen. Wir haben den Text ja schon gelesen. Und wir wollen bei diesem Text über 3 Punkte nachdenken. Erstmal über unsere Erlösungsbedürftigkeit, dann über unseren Erlöser und zum Schluss über unsere Verantwortung. Wir befinden uns hier in dem Text an der Ostseite des See Genezareth. Auf einem turbulenten Weg mit dem Schiff über den See stillt Jesus noch eben noch einen Sturm und seine eigenen Jünger, die jetzt ihn schon etwas kannten, sind verwundert, wer Jesus doch eigentlich ist und wie mächtig er ist. Sie können nicht glauben, wen sie eigentlich vor sich haben. Und während Jesus dann am Strand ankommt, beschreibt uns Markus wiederum eine absolut bedürftige Gestalt. Es begegnet uns ein ja, jemand, der in gleicher Weise ja noch viel mehr im größeren Maß bedürftig ist als der Mensch, von dem ich eingangs erzählte. Markus schreibt hier wirklich sehr dramatisch davon, von einem hoffnungslosen Menschen, der unbedingt Hilfe brauchte, aber jede menschliche Hilfe versagt einfach. Es wird uns ein Mensch beschrieben, der von einem unreinen Geist einer dämonischen Macht beherrscht wird. Und es wird deutlich, dass die ihn besitzende Macht darauf aus ist, nicht nur sein Leben zu nehmen, sondern es auch zu zerstören. Einem Menschen, dem jede Hoffnung und Perspektive fehlt, weil diese dämonische Macht einfach viel zu groß ist. Und Markus, ist es so wichtig, diese Tragik von diesem Menschen uns zu beschreiben, dass er nicht wie die anderen Evangelisten Matthäus und Lukas von zwei Besessenen schreibt. Das könnte man vielleicht als Fehler irgendwie interpretieren, sondern ihm ist so wichtig zu beschreiben, wie schlecht es diesem Menschen geht, dass er nur von dem einen berichtet, aber davon ganz ausführlich, was dieser Dämon mit ihm macht und wie es ihm eigentlich wirklich geht. Und das tut er, indem er zuerst zeigt, dieser Mann, er ist einsam und vom sozialen Leben abgeschnitten. Wir lesen in Versen 2, 3, 4 und 5, er lebt bei den Bergen, bei den Gräbern, für Juden wirklich kultisch unreine Orte, da, wo eigentlich keiner einfach so hingeht. Und das ist sein Wohnort, dort lebt er, das ist sein Zuhause, abseits wirklich von jeder Gesellschaft. Und wir merken bei der Geschichte, wenn wir das lesen, diese Persönlichkeit des Mannes, sie zerfällt einfach. Wir lesen in Vers 5, dass der Mann Tag und Nacht bei den Gräbern war, auf den Bergen, und er schreit, er schlägt um sich und er verletzt sich einfach selbst. Dieser Mann, wahrscheinlich ein normaler Mensch, der auch früher mal jüdische Feste gefeiert hat, der ist nicht wiederzuerkennen. Der verletzt sich selbst, der ist einfach nicht mehr ein Mensch. Und er ist auch für jeden anderen Menschen wirklich unkontrollierbar. Die Menschen haben schon oft versucht, ihn immer wieder mit Fußfesseln oder mit normalen Fesseln irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Sie haben versucht, ihn oft einfach zu überwältigen. Aber die Kraft des Menschen ist viel zu groß. Er stoßt alle von sich und er zerreißt jede Kette, die ihm angelegt wird. Und diese Mächte, die sind lebenszerstörend. Erstmal sehen wir, sein eigener Körper wird immer wieder zerstört, einfach dadurch, dass er sich selbst verletzt. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch in Vers 13, was diese Dämonen eigentlich auch machen. Denn sobald sie in die Schweine hineinfahren, fahren sie direkt in den Abgrund und damit auch in den Tod hinein. Diese Mächte, sie sind wirklich lebenszerstörerisch. In unserer aufgeklärten Welt lehnen wir fast jegliche Vorstellung von solchen beherrschenden Mächten irgendwie auch ab, oder? Wir kennen sowas irgendwie auch gar nicht. Und trotzdem würde ich sagen, leben wir irgendwie unter der Wirkung solcher Mächte, und dieser Mann spiegelt auch ein Stück weit unsere Bedürftigkeit wider. Denn in unserer Zeit stehen wir ständig unter der Propaganda eines Widersachers. Und da können wir gerne mal das erste Bild einblenden, das ich mitgebracht habe. Propaganda ist ja wirklich oft ein politisch wirksames Mittel. Zur NS-Zeit wurde es geschafft, durch Fake News und falsche Informationen eine ganze Nation zum Judenhass und für einen Weltkrieg zu mobilisieren. Wir sehen das hier auf dem Bild. Der Jude steht hinter allen. Es war anfangs vielleicht ein subtiles, aber immer mächtiger werdendes Mittel. Und so auch die Propaganda des Satans, indem er uns immer wieder versucht zu vermitteln, dass wir in unserem Leben Gott nicht brauchen. Wir können das Bild jetzt halt machen. Denn das Größte und Schlimmste, was unser teuflischer Widersacher gegen uns versucht, ist, uns von Gott zu trennen. Er versucht mit allen Mitteln, uns Lügen aufzutischen, dass wir Gott nicht nötig haben. Damit geht er genauso lebenszerstörerisch vor wie bei diesem Besessenen, der ein Leben getrennt von Gott, der das Leben ins Dasein gerufen hat, es erhält und es immer wieder aufs Neue schenkt. Das ist das lebenszerstörerische Ziel solcher Mächte. Er möchte uns das Wort Gottes rauben. Er möchte es uns verdrehen und verderben. So warnt Jesus selbst in ein Kapitel vorher, in Vers 4, die Verse 14 bis 15. Der Sämann sät das Wort, die auf dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Doch wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät ist. Vielleicht erlebst du diese Taktik im Hinblick auf die Zielsetzung für das kommende Jahr und in der Reflexion über das Vergangene. Wovon versprechen wir uns im kommenden Jahr irgendwie Leben und Lebensqualität? Setzen wir alles daran, die Essensgewohnheiten zu verbessern, mehr Sport zu treiben, mehr zu sparen für ein Haus, neues Auto oder den größeren Urlaub? Versteht mich nicht falsch, es sind irgendwie auch gute Dinge und ich glaube, wir brauchen das auch. Und ehrlich gesagt, nach meinem letzten Arztbesuch muss ich jetzt meinen Zuckerkonsum auch irgendwie einstellen und ich spare auch mittlerweile auf ein Auslandssemester hin. Aber welche Rolle spielt Jesus und seine Gemeinde für dich in diesem Jahr? Wovon versprichst du dir in dem kommenden Jahr Leben und Lebensqualität? Wofür möchtest du dir mehr Zeit nehmen? Es ist auch die Propaganda unseres Widersachers, der uns vorgaukelt, dass wir mehr brauchen als Jesus. Bis wir an den Punkt kommen, Jesus und seine Gemeinde aus unserer Jahres- und Lebensplanung komplett auszuklammern. Die Taktik, wie unser Feind heute unser Leben zerstört, ist von Gott und seinem Evangelium zu trennen, das uns Leben spendet und der selbst das Leben ist. Und in so einer Welt der Verwirrung warten wir auch auf einen Erlöser, einer, der uns befreit. Aber diese Propaganda würde wirkungslos in unserem Leben bleiben, wenn wir nicht selbst von unseren sündigen Neigungen, diese Dinge zu tun, auch beherrscht werden. Wir sind wie Gollum. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Herr der Ringe kennt. Du kannst gerne das nächste Bild einblenden. Wir halten uns an einem Ring fest und wir merken gar nicht, dass uns die Dinge von dem eigentlichen Leben entfremden, nämlich von Gott selbst, die wir festhalten wollen. Wir halten so vieles fest und merken nicht, wie es uns eigentlich das Leben nimmt, es unser Leben zerstört, weil es uns von Gott selbst trennt. Und in gewisser Weise folgen wir dieser Propaganda unseres Widersachers. Wir praktizieren und leben es selbst, dass wir Gott nicht den Platz einräumen, weil unsere Herzen genauso rebellisch sind gegen Gott wie die dämonischen Mächte. Wir sind nicht unbedingt beherrscht von bösen Mächten wie der Mann in dieser Geschichte, aber wir sind beherrscht von unserem sündigen Herzen, das der Propaganda sehr machtvoll und getrennt von Gott und damit vom Leben sein möchte. Wir halten unsere Lebensvorstellung ohne Gott für mehr als mit ihm. Wir halten uns an Sünde fest und zweifeln an, dass ein Leben mit Gott wirklich ein erfülltes Leben geben kann. Wir erheben uns selbst in Gottes Stellung, indem wir meinen, besser zu wissen, was Gott für uns ist, als er. Vielleicht befindest du dich an einem zutiefst hoffnungslosen Punkt. Vielleicht sind es irgendwie zerbrochene Beziehungen der Vergangenheit und vieles aus der Geschichte, was dir zu schaffen macht. Vielleicht das Leid, das du durch Schicksalsschläge erlitten hast oder auch Süchte, die dich beherrschen. Und du hast keinen Halt, keine Hoffnung und keine Perspektive in deinem Leben. Dann geht es dir wahrscheinlich genauso wie mir. Ich und du, wir sind genauso bedürftig wie dieser Mensch in der Geschichte. Wir sind erlösungsbedürftig. Und so brauchen wir auch einen mächtigen Erlöser. Diesen einen, der den bösen Ring der Macht, wie bei Gollum, der uns beherrscht, zerstört. Der sich unserer Not annimmt. Jesus. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Unser Erlöser. So dramatisch auch jetzt Markus hier uns vor Augen malt, wie erlösungsbedürftig dieser Mann ist, genauso dramatisch malt er uns vor Augen, wie Jesus als hier ersehnte Erlöser in der Geschichte auftritt. Und das macht er in drei Punkten. Das erste ist, Jesus überragt wirklich jede Macht. Der Besessene, er läuft in der Geschichte einfach auf Jesus zu, er sieht ihn nur und er muss auf ihn zulaufen. Und das, was dann passiert, ist eigentlich dann unglaublich, weil die einzige Reaktion, die er auf die Begegnung mit Jesus hat, er muss vor ihm niederfallen. Das, was bisher kein Mensch geschafft hat, ihn irgendwie zu fesseln, ihn irgendwie festzubinden, irgendwie zu halten, das passiert hier einfach durch das Auftreten Jesu. Jesus überragt jede Macht. Diese übermächtige Macht, die den Besessenen beherrscht, sie scheint im Auftreten Jesu plötzlich ganz klein. Quasi wirkungslos. Wir sehen hier auch in dem Text davor, nachdem Jesus eigentlich ein paar Stunden vorher die Naturgewalten unter Kontrolle gebracht hat, bringt er jetzt auch die dämonischen Mächte jetzt unter seine Kontrolle. Was für ein tröstliches und hoffnungsloses Auftreten für den Besessenen und was für ein Trost auch für dein und mein Leben. Jesus sind wirklich alle Mächte unterworfen. Jesus ist ein mächtiger Retter, ein mächtiger Erlöser. Das zweite ist, Jesus erneuert. Und wenn wir uns mal den Vers 15 anschauen, sagt er: Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, da sitzen, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion gehabt hatte, und sie fürchten sich. Plötzlich sitzt der Mensch, obwohl er vorher rumgelaufen ist und auch irgendwie kein Zuhause hatte. Plötzlich ist er bekleidet. Lukas beschreibt uns, dass er eigentlich vorher nackt gewesen ist. Er ist plötzlich bei Sinn und seine Persönlichkeit scheint wiederhergestellt zu sein. Er sitzt da und hat sich irgendwie unter Kontrolle. Das, was allen Menschen wahrscheinlich vorher unglaublich erschien, was niemals passieren könnte, das geschieht mit dem Menschen nach der Begegnung mit Jesus. So perspektivlos das Leben dieses Mannes auch sein mochte, mit Jesus findet es Perspektive. Und das Dritte ist, Jesus ist barmherzig. Vers 19 zeigt uns das Motiv, das Jesus hatte. Er sagt hier, er soll davon berichten, dass er Erbarmen hatte mit dir. Stellt euch einmal vor, der Mann aus der Eingangsgeschichte, Friedrich Merz, bekommt davon irgendwie Wind. Und er sagt, ich mache das zur Chefsache. Er nimmt diesen Mann bei sich zu Hause auf. Er pflegt ihn, oder lässt ihn wahrscheinlich eher pflegen, bringt ihm bei, eine Toilette richtig zu nutzen, richtig zu essen, kauft ihm neue Klamotten, macht mit ihm Körperübungen, damit er einen normalen Gang erlernt und einen stabilen Körper erlangt. Und als Höhepunkt, er beauftragt Therapeuten und Logopäden und es wird diesem Mann beigebracht, zu sprechen. Das kommt nicht mal annähernd an das heran, was hier im Text geschieht. Auch wenn wir in einem Sozialstaat leben, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass ein Politiker so viel in einen Menschen investieren würde, weil sie da auch keine Hoffnung und auch kein Potenzial drin sehen würden. Und Gott müsste in uns eigentlich genauso wenig sehen, denn er sieht eigentlich in uns Menschen, die ihn sein Leben lang verachtet haben, ignoriert und beschuldigt. Und trotzdem beugt er sich so tief zu uns herunter. Er investiert alles dafür, um uns von jeder bösen Macht und von unserer Sünde zu befreien und gibt dafür seinen eigenen Sohn Jesus Christus hin. Und das ist so der Höhepunkt des ganzen Markus-Evangelium, was später Markus in Markus 10, Vers 45 schreibt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Gott gibt das Größte, was er hat und das Einzige, was ausreicht, seinen Sohn Jesus Christus. Und das nicht, weil Gott in uns etwas Liebenswürdiges vorfindet. Er findet in uns nur Bedürftigkeit. So sagt der Theologe Hans-Joachim Eckstein richtig: Wir sind nicht liebenswürdig, wir sind erbarmungswürdig. Das ist die Erlösung, die wir in Jesus finden. Jede Macht der Sünde ist gebrochen in Jesus. Jede Macht in dieser Welt ist am Kreuz gebrochen worden. Und in der Hoffnungslosigkeit deiner Situation, ohne Perspektive, liebt Jesus dich aus reiner Barmherzigkeit. Und er wendet sich deiner Not zu. In den Süchten, in denen du feststeckst, in der Krankheit, die dich vielleicht gefangen hält, in der Trauer, die dich vielleicht lähmt jetzt, gerade auch nach dem Verlust, in Sünde, die uns oft ergreift und beherrscht, sieht Gott dich, liebt dich und möchte dir in Trost, Hoffnung, Perspektive geben. Vielleicht hast du dir vorgenommen, auch jetzt im kommenden Jahr auch an Charakterschwächen und Sünden zu arbeiten und sie abzulegen. Dann sei dir an der Stelle gesagt, dann geht es dir genauso wie mir auch. Du wirst mit Sicherheit an einem Punkt auch scheitern. Und genau dann brauchen wir die Gewissheit über die Erlösung, die wir in Jesus haben. Er möchte dich befreien von deiner Sünde, was er durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz gemacht hat. Und das Wissen um unsere Erlösungsbedürftigkeit und den barmherzigen und mächtigen Erlöser stellt uns aber auch in eine Verantwortung. Und das führt mich zu meinem nächsten Punkt, unsere Verantwortung. Und diese Verantwortung, sie besteht in zweierlei. Das eine ist, deine Bedürftigkeit zu verstehen. Und das zweite ist, die Bedürftigkeit deines Nächsten zu sehen. Deine und meine Bedürftigkeit verstehen. Die Menschen, die das beobachten, sie laufen in die umliegenden Dörfer und trommeln alle zusammen. Da war wahrscheinlich endlich mal was los. Und sie wollen ihnen zeigen und erzählen, was mit diesem Mann passiert ist. Und zwei Reaktionen ruft es hervor. Das eine ist Angst, sie fürchten sich bei dem, was passiert. Und daraus folgt Ablehnung. Sie bitten Jesus zu gehen. Dieser mächtige Jesus, der das schafft und diesen unbändigen Menschen befreit und heilt, der macht ihnen irgendwie Angst. Und es ist irgendwie fast die gleiche Reaktion, die seine Jünger bei der Stillung des Sturms haben. Und nur der Unterschied ist, sie bitten Jesus dann einfach zu gehen. Sie bitten ihn einfach wegzubleiben und nicht wiederzukommen. Und es erscheint hier fast so, als hätten sie lieber diesen lebenszerstörerischen Dämon in ihrer Gegend als Jesus. Dieser Jesus mit seiner außergewöhnlichen Macht passt nicht in ihre Lebensvorstellung. Und irgendwie erinnert mich das ein bisschen einfach an unser Land, an Deutschland. Ein Land, das satt an allem ist und vergessen hat, aus welcher Hand es diese guten Dinge empfangen hat. Ein Land, in dem für viele ein Gott und schon gar nicht dieser Jesus hereinpasst, dessen Werte und Lebensvorstellungen doch irgendwie veraltet sind. Wir haben oft so einen geringen Wunsch und so ein geringes Verständnis dafür, dass wir erlösungsbedürftig sind. Stattdessen denken wir, wenn dieser Jesus mit seinem Anspruch in mein Leben tritt, dann würde das so viel Veränderung bedeuten, die ich gerade vielleicht gar nicht will. Stattdessen leben wir gemäß aller lebenszerstörerischen Vorstellungen, die ohne Jesus auskommen wollen, der eigentlich Erschöpfer, Erhalter und Erlöser zum Leben ist. Und ich merke es auch persönlich in meinem Leben, in meinem Studium. Die Lebensumstände sind gut. Ich habe viele Freunde, ich habe viele Beziehungen. Ich fühle mich fit. Ich habe irgendwie auch ein bisschen Erfolg in meinem Studium. Und finanziell mache ich mir nicht so Sorgen, auch wenn ich nicht viel habe. Da denke ich mir oft manchmal, jetzt mich noch mehr auf Jesus fokussieren. Das wird mich richtig was kosten. Das wird mir Leben kosten. Und erst wenn ich dann wieder am Rande der Verzweiflung bin, weil Lebensumstände und mein Versagen mir erst zeigen, dass ich selbst irgendwie schwach bin, dann verstehe ich wieder, dass ich bedürftig bin, dass ich Jesus brauche, den Schöpfer und Erhalter des Lebens, der für mich selbst mich von jedem Anspruch frei gemacht hat und mich von versklavender Sünde befreit hat, um mich für sich selbst zu gewinnen und mir wahres Leben zu geben. Vielleicht ist es Angst. Angst vor dem, was Jesus in deinem Leben vielleicht verändern würde. Angst vor dem, was du vielleicht verlieren würdest. Wir haben Angst, dass ein Schritt zu Jesus bedeutet, an Lebensqualität einzubüßen. Und das führt dann oft zur Ablehnung. Man muss diesen Schritt wagen, diesen Jesus kennenzulernen. Und dazu möchte ich dir Mut machen. Es braucht Mut, auch diesen Schritt zu wagen und sich auf Jesus einzulassen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir uns in diesem kommenden Jahr auch irgendwie vornehmen, uns mehr davon, ja, selbst in Erinnerung zu rufen, wie bedürftig wir nach Jesus eigentlich sind. Und ich kann euch mal zwei Sachen vielleicht mitgeben, die mir helfen. Das eine ist, bete das Vaterunser täglich. Ich glaube, im Vaterunser drücken wir sehr stark aus, erstmal, dass wir darum beten, dass eine kommende Erlösung auf uns wartet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir warten auf unsere Erlösung. Wir warten darauf, dass Jesus uns auch vom körperlichen Leiden endlich erlöst. Wir beten um tägliche Versorgung. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir beten um seine Vergebung. Und da kannst du dir vielleicht einen Moment Zeit nehmen. Ich mache das seit einiger Zeit. Um einfach nur darüber zu reflektieren, was habe ich an diesem Tag gemacht? Wo habe ich gemerkt, dass ich gesündigt habe? Und wo bin ich auf Jesus angewiesen? Und ich merke selbst, ich bin einfach auch ein stolzer Mensch. Ich will es mir oft nicht eingestehen, dass ich heute gesündigt habe, dass ich vielleicht jemandem Unrecht getan habe. Aber trotzdem muss ich darüber nachdenken und merke, ich bin auf Jesus angewiesen. Ich brauche ihn. Und das Zweite ist, bleibe in der Gemeinschaft dieser Gemeinde. Ich glaube, wenn wir uns hier in einer Gemeinschaft bewegen und auch bereit sind, Schwächen und auch Versagen miteinander zu teilen, macht es uns dafür fähiger, auch die Bedürftigkeit nach Jesus auszudrücken. Indem wir einander vielleicht Sünde bekennen, indem wir vielleicht miteinander über Schwierigkeiten reden, die wir haben. Es hilft uns, unsere Bedürftigkeit nach Jesus und dem Evangelium auszudrücken und dem anderen vielleicht diese Vergebung zuzusprechen. Und diese Realität dieser Bedürftigkeit erleben wir vor allem einfach im Abendmahl. Indem wir zusammenkommen und es feiern, dass Jesus Blut und Leib für uns gegeben hat. Wir müssen aber nicht nur unsere Bedürftigkeit verstehen, wir müssen auch die Bedürftigkeit unseres Nächsten sehen. Und ich habe ja schon Deutschland angesprochen. Es ist interessant, was Jesus mit diesem Mann macht. Dieser Mann war, glaube ich, so begeistert von Jesus. Also Ich glaube, wenn ich sowas erlebt hätte in meinem Leben, so eine Heilung erlebt hätte, ich glaube, ich würde mein Leben lang einfach nur Jesus hinterherlaufen wollen. Dem Mann verdanke ich alles. Und er fragt auch Jesus in Vers 18 bis 20. Und als Jesus in das Schiff stieg, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm sein dürfe. Das können wir auch so gut verstehen, dass er bei Jesus sein will. Denn Jesus gibt ihm doch alles. Und Jesus reagiert einfach irgendwie auch unerwartet. Und er ließ es ihm nicht zu, sondern spricht zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, wie viel der Herr an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in der Dekapolis bekannt zu machen, wie viel Jesus an ihm getan hat, und alle verwunderten sich. Jesus, er sendet ihn in seine Beziehungsnetzwerke. Er sendet ihn zurück von da, wo er eigentlich gekommen ist. Ich glaube, für den Mann wäre es wahrscheinlich irgendwie schöner, denkt er sich, und einfacher, bei Jesus zu sein. Und vielleicht warten wir auch einfach darauf, irgendwann bei Jesus zu sein und auch von der Schwere des Lebens einfach mal erlöst zu sein. Und trotzdem sendet uns Jesus in diese Welt und in unsere Beziehung herein. Kennen deine Kinder, deine Geschwister, deine Freunde schon Jesus? Ich weiß, es ist irgendwie auch was Schwieriges. Wir hatten es bei uns in der Familie auch jahrelang und haben es immer noch, dass Familienangehörige nicht Jesus kennen. Und bei dem, was man vielleicht mit Jesus erlebt hat, bei den Verlusten, die man schon ertragen musste, bei der Trauer, wo Jesus einen durchgetragen hat und getröstet hat, möchte man auch, dass auch solche Menschen das erleben, dass sie die Hoffnung und Perspektive im Leben gewinnen. Und sie brauchen uns. Jesus sendet uns in diese Beziehungsnetzwerke zurück. Und er tut es ganz einfach, indem er einfach nur davon erzählen soll und davon zeugen soll, was Jesus in seinem Leben getan hat. Es ist gar nicht schwer, Menschen zu erzählen von dem, was Jesus bei uns getan hat. Von dem, was Jesus auch jetzt noch bei uns tut. Es ist nichts Großes. Aber die Verantwortung, die verändernde, erlösende und erneuernde Kraft des Evangeliums einfach rauszutragen. Zuerst in unseren Beziehungen, indem wir einfach nur ein Zeugnis ablegen von dem, was Jesus schon bei uns getan hat. Kommen wir nochmal zurück zu dem Mann, von dem ich eine Eingangsgeschichte erzählt habe. Als ich damals nach Hause kam, überkam mich so eine tiefe Trauer. Ich musste erst mal zu Hause eine Zeit lang weinen und als ich mich beruhigt habe, da musste ich wieder anfangen zu weinen. Weil ich dann erst in diesem Moment verstehen konnte, wie sehr bedürftig ich nach Jesus bin und ich nicht verstehen konnte, warum Jesus mich liebt. Warum Jesus sich über mich erbarmt hat. Jesus erlöst in unserer Bedürftigkeit von den lebenszerstörerischen Mächten und Ansprüchen. Er erneuert uns zum Leben, einem Leben, das jetzt mit ihm anfängt und noch vollkommen auf uns wartet. So lasst uns auf diesen Jesus schauen, ihn anbeten und mit Begeisterung und Ergriffenheit in den kommenden Wochen von ihm erzählen, da wo wir Menschen begegnen, die Jesus nicht kennen. Und wenn du Jesus vielleicht noch nicht kennst, dann streckt er heute Morgen auch die Hand nach dir aus. Und er will auch dich erlösen. Amen.